Es ist unglaublich, er tut es ein zweites Mal, der wunderschöne Andy Inhoff. Beim ersten Mal dachte ich, es sei ein Versprecher, aber offensichtlich nicht. Gut, meine Frau und ich, wir hatten vor ein paar Wochen Besuch. War ein Freunde, Pärchen aus der Gemeinde bei uns. Und wir haben so einen schönen Abend verbracht. Und im Laufe des Abends, im Laufe der Gespräche, kamen wir auch ein bisschen aufs Gospelhaus zu sprechen, auf die Dienste, die wir hier tun, auch auf den Predigtdienst. Und sie sagte dann, ja, bei der Predigt hört sie schon immer sehr genau zu, was ja schon mal sehr gut ist. Und schaut dann aber, wer spricht und wie dessen Leben so aussieht. Und sie schaut, ob das, was gesagt wird, zu dem Leben vom Sprecher passt. Und also den Kommentar fand ich gut, aber jetzt in der Predigtvorbereitung habe ich da einfach öfter drüber nachgedacht. Ich stehe ja jetzt unter Druck. Ja, also ihr könnt jetzt checken, was ich sage, ob ich das so lebe. Und das ist auch gut so, weil wenn man was sagt und lebt es nicht, dann ist es ja nicht ehrlich, dann ist es ja letztendlich geheuchelt. Aber ich dachte, ich nehme uns heute Morgen einfach in die Pflicht. Weil, schaut mal, wir machen mal kurz eine Extremwertbetrachtung. Wenn hier auf der Bühne ein Esel stehen würde, der aus der Bibel vorliest, ja, nur mal angenommen, dann hättest du die Möglichkeit für zwei Reaktionen. Entweder du sagst, hey, es ist die Bibel, es ist Gottes Wort und Gottes Wort ist für mich relevant und wichtig. Oder du sagst, der Esel, der erlebt überhaupt nicht, was er da vorliest. Ich möchte dir sagen, Gottes Wort ist in sich gültig, hat eine absolute Gültigkeit und ist relevant und in sich schlüssig und in sich wahr. Egal, wer es sagt oder egal, ob ich dabei Schwächen habe oder noch selber noch Mankos, Gottes Wort ist souverän, unabhängig von allem anderen. Und weil das so ist, könnte, selbst wenn ein Esel dir die Bibel vorliest, könntest du sagen, es ist Gottes Wort. Und das hat für mein Leben Relevanz. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, genau diese Ausrichtung zu haben. Es ist Gottes Wort, unabhängig davon, wie gut es mir gelingt. Gottes Wort ist souverän und es soll ganz neu Maßstab und Richtschnur für unser Leben sein. Amen. Amen. Okay, und zu Beginn habe ich eine Frage mitgebracht. Was tust du eigentlich den ganzen lieben langen Tag und den danach und den danach? Was tun wir denn die ganze Zeit? Ich glaube, es gibt eine ganze Menge und ich habe mal so ein kleines Brainstorming vorbereitet, dass das jetzt hier einfach schneller geht. Aber also wir nehmen im Straßenverkehr teil. Das tun wir. Wir tun Arbeiten, wir gehen zur Arbeit, wir verdienen unseren Lebensunterhalt. Vielleicht bist du ein einfacher Arbeiter, vielleicht bist du erfolgreicher Händler und du handelst. Vielleicht bist du Führungskraft und du führst Menschen oder Unternehmen an. Du lebst in Beziehung mit deiner Familie, mit deinem Ehepartner, mit den Kindern. Wenn Kinder da sind, dann ist tagtäglich Erziehungsarbeit angesagt. Du erziehst Kinder. Ja, für die Schule lernen, studieren, ein Haus bauen oder ein Haus renovieren, also arbeiten, auch in dieser Art und Weise. Entscheidungen treffen. Vielleicht gehst du in die Selbstständigkeit, vielleicht gründest du ein Unternehmen. Du engagierst dich vielleicht sozial, vielleicht hier im Gospelhaus, hast einen Dienst hier im Gospelhaus. Ja, oder vielleicht doch eher faulenzen. Computerspielen, Fernsehserien, Filme schauen, was auch immer. Oder du versorgst die sozialen Medien mit Infos, guckst, dass Facebook und Instagram immer stets gefüttert sind. Oder du bist ein User davon und ziehst dir die ganzen Infos, verbringst also viel Zeit in diesen sozialen Netzwerken, machst Sport, du trainierst vielleicht, gehst einem anderen Hobby nach, musizierst. Vielleicht trägst du eine Krankheit mit dir herum. Vielleicht gehst du in Urlaub oder bleibst doch lieber zu Hause. Vielleicht musst du deine eigene Meinung vertreten. Haushalt schmeißen, putzen, kochen, waschen, Auto reparieren, verstopftes Klo wieder in Ordnung bringen. Es gibt 1,8 Milliarden Dinge, die wir so tun im Alltag. Und es gibt Dinge, die sind sinnvoll, dass wir sie tun, und es gibt Dinge, die sind sinnfrei. Es gibt Dinge, die machen wir gern, es gibt Dinge, die machen wir weniger gern, und es gibt Dinge, die gelingen uns, und es gibt Dinge, die gelingen uns vielleicht ein bisschen weniger. Ich hoffe, in diesem kurzen Brainstorming war für alle irgendetwas dabei, wo du sagst, ja, okay, das ist mein Tun, das ist mein Handeln. Unser Predigtthema heute heißt, in allem, was du tust. Und das würde ich mal gerne mit euch gemeinsam sagen, das sind so 5 Worte, in allem, was du tust. Und vielleicht sagen wir es mal laut gemeinsam. In allem, was du tust. Genau, das ist immer so, wenn man was sagen lässt, das ist immer erst Verhalten und es braucht immer erst noch so eine Extra-Einladung, dass das kommt. Aber Leute, ich weiß, im Wohnzimmer könnt ihr auch schreien, wenn Deutschland oder die Mannschaft, für die ihr seid, ein Tor schießt. Also ein bisschen EM-Fieber jetzt. Wir sagen das gerade nochmal, bitte. In allem, was du tust. Sehr gut. Und um sicherzustellen, dass ich jetzt nicht nur für deine Nachbarn rede, sondern auch zu dir, sagen wir jetzt den Satz gerade nochmal mit ich, okay? In allem, was ich tue. Darum geht's heute. Und es gibt 5 Eigenschaften, die uns auszeichnen sollen in allem, was du tust. Und wir starten, die erste Eigenschaft ist die Liebe. In 1. Korinther 16, Vers 4, da steht, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Wow. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Also Liebe ist ein mächtiges Wort und ist sehr facettenreich. Aber es gibt glücklicherweise in der Bibel eine ganz einfache Definition, was Liebe ist. Und die steht in 1. Korinther 13, Vers 4. Die geht so ein paar Sätze lang, aber der erste Satz, was Liebe ist, heißt, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Ich kann also den Satz sagen mit, lasst euch in allem, was ihr tut, von Geduld und Freundlichkeit bestimmen. Ja, ich hatte recht. Ich habe mit mir selber gewettet, dass es totenstill ist, wenn ich an diese Stelle komme. Denn normalerweise willst du ja, wenn du als Sprecher irgendwo hin willst, in einem Punkt die Gemeinde mitnehmen und ein starkes Amen hören. Aber ich wusste, dass das eher schwierig wird. Und wir gehen mal noch eine Verständnisebene tiefer. Da heißt es, Freundlichkeit ist ein anerkennendes und respektvolles und wohlwollendes Verhalten anderen gegenüber. Ein wohlwollendes Verhalten anderen gegenüber. In dem Wort freundlich, da stecken 2 Worte drin. Und es begeistert mich an dem freundlich, da steckt nämlich ich und Freund drin. Und wisst ihr, Freundlichkeit ist meiner Meinung nach so unendlich viel tiefer, als die Kassiererin nett anzulächeln oder jemand die Tür aufzuheben. Sondern Freundlichkeit bedeutet, Menschen als Freund zu begegnen. Freundlich, ich bin Freund. Und das können wir auch bei Jesus sehen, wie er Menschen so oft freundlich und wohlwollend begegnet ist. Nicht auf eine oberflächliche Art und Weise, sondern auf einer tiefen Ebene. Freundlich. Und geduldig. Jeder von uns weiß, was Geduld ist, aber trotzdem lohnt es auch hier nochmal genauer hinzuschauen. Geduldig heißt ein ruhiges und beherrschtes Ertragen von etwas, was unangenehm ist oder sehr lange dauert. Wenn wir jetzt also wieder die Wörter so ineinander substituieren, dann kannst du auch folgenden Satz bilden. Lasst euch in allem, was ihr tut, von wohlwollendem Verhalten anderen gegenüber bestimmen und ertragt in Ruhe unangenehme Zustände. Das ist, was da steht. Und weil ich weiß, dass uns das jetzt nicht in Ekstase bringen lässt, also wer, bitteschön, erträgt gerne unangenehme Zustände lange und das auch noch schön in Ruhe. Das ist ja wie beim Zahnarzt bei der Wurzelbehandlung. Da willst du schnell wieder weg. Aber es gibt so Situationen in unserem Leben. Lass dich bei allem, was du tust, von der Liebe bestimmen. Von Freundlichkeit und Geduld. Amen.
Amen.
Amen. Der zweite Punkt, die zweite Eigenschaft finden wir in Kolosser 3, Vers 15. Da steht, der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Also dieser Satz ist mir so ins Herz gefallen, am liebsten würde ich den 100-mal wiederholen. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz, unser Herz und alles, was wir tun. Vielleicht nähern wir uns mal der Thematik ein bisschen anders. Was ist denn der Antiwert von Frieden? Unfriede. Also das Gegenteil von Friede ist Unfriede. Es gibt ein paar Synonyme. Du kannst auch Unruhe oder wenn Dinge aufgebracht sind, das trifft alles. Ja. Aber Frage, wie oft ist denn dein und mein Herz unruhig? Wie oft haben wir denn Unfriede im Herz? Wie oft sind wir denn innerlich aufgebracht? Kann es sein, dass das relativ oft der Fall ist? Ich möchte klar was sagen. Friede soll unser Herz regieren, das haben wir gerade gelesen. Und Unfriede ist logischerweise genau das Gegenteil von Friede. Wenn Unfriede in deinem Herz ist, dann ist also etwas falsch. Es ist falsch, dass Unfriede in deinem Herzen ist. Und wenn etwas falsch ist, dann muss man es korrigieren. Dann muss man es wieder in Ordnung bringen. Dann muss man es wieder in die richtige Bahn bringen. Das ist wie beim Autofahren. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Viele von uns fahren Auto. Wenn du also hier diese Straße lang fährst, dann hast du eine gerade Lenkradposition. Und wenn jetzt etwas kommt, das dich veranlasst, das Lenkrad mal kurz einzuschlagen, dann solltest du aber auch relativ schnell wieder das Lenkrad in die richtige Richtung und das Fahrzeug zurückbringen. Denn wenn du die Lenkung eingeschlagen lässt, je nachdem, wie stark du gelenkt hast, dann ist klar, früher oder später landest du im Graben oder an einem Baum oder im Gegenverkehr. Wenn Unfriede in unserem Herz ist und es nicht in Ordnung gebracht wird, dann schädigt Unfriede dein Herz. Über kurz oder lang. Und das in die richtige Bahn zu bringen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, das geht meiner Meinung nach auf zwei Wegen. Entweder du änderst den Umstand, der dich ärgert, und ich bleibe hier bewusst ein bisschen auf einer generellen Ebene, weil es gibt jetzt wieder unendlich viele Beispiele, die man hier anführen könnte. Aber denk doch einfach, während ich spreche, über deine Situationen nach. Also entweder du änderst den Umstand, der dich ärgert, oder du änderst deine Einstellung dazu. Und vielleicht ist es auch einfach mal dran, sich mit Dingen zufrieden zu geben. Auch hier in dem Wort zufrieden steckt Frieden drin. Also vielleicht musst du einfach mal Dinge auch akzeptieren oder dich dafür entscheiden, zufrieden zu sein dass Friede in dein Herz kommt. Sicherlich geht das nicht in jeder Situation oder wenn Dinge wirklich schwerwiegend falsch sind. Aber wenn du dir Dinge wünschst, die einfach gerade nicht dran sind oder die nicht gehen und du kannst nicht loslassen und akzeptieren, dass es jetzt anders ist oder was anderes dran ist, das macht dich ja verrückt. Auslöser für Unfrieden. Ganz oft sind Auslöser für Unfrieden äußere Umstände. Dinge, die von außen auf dich und mich einwirken. Also nehmen wir nochmal ganz kurz die Informationen. Diese riesige Informationsflut, die tagtäglich da ist und auf uns einprasselt. Seien es die Nachrichten oder die Push-Nachrichten auf dein Handy oder seien es wirklich Facebook, Instagram-Einträge oder auch persönliche WhatsApps. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Informationsflut, die jeden Tag da ist. Und ich weiß auch nicht, ob dir jede Information gut tut. Wahrscheinlich nicht, zumindest ist es bei mir so. Stress auf der Arbeit. Hey, der Kampf in der Wirtschaft wird gefühlt immer härter. Innovationen müssen her. Erträge müssen steigern. Es muss effizienter laufen. Dabei muss die Qualität trotzdem noch verbessert werden. Die Einkaufspreise für die Firmen müssen weiter gedrückt werden. Personal muss weg. Das macht alles einen unglaublichen Druck auf Menschen. Themen, Gesetzgebungen oder Entwicklungen in der Politik können genauso beunruhigend sein. Gesellschaftliche Themen, gesellschaftliche Entwicklungen können Unfrieden bereiten, können Angst bringen. Oder auch ganz einfach Menschen in deinem Umfeld. Dein Nachbar, dein Arbeitskollege, der dir das Leben schwer macht. Oder kleine Menschen, also Kinder. Mann, haben die einen Einfluss auf den Herzensfrieden. Ich sag's euch. Ja, irgendwie kurios, weil Staat und Industrie, die wollen eigentlich uns das Leben angenehmer machen. Das Leben soll einfacher werden, leichter, freier und auch sicherer. Also E-Bikes sind ein Segen, so leicht geht bergauf fahren. Oder mit dem Elektroroller durch die Gegend. Meine persönlich provokante Prognose ist, in 5 Jahren bewegt sich kein Mensch mehr. Das ist irgendwie alles elektrifiziert, dann brauchst du keinen Schritt mehr machen. Internet-Einstellungen, alles soll so sicher sein, aber wisst ihr was? Auf der anderen Seite nehmen Dinge zu, wie psychische Belastungen, psychische Krankheiten, Stress, Burnout, Einsamkeit. Obwohl wir so viel haben, einen Kühlschrank, der den Joghurt mittlerweile selber nachbestellen kann, ein Ofen, da gibt es noch einen Bräunungsgrad ein, der kann das Essen gar nicht mehr verbrennen. So viel soll uns das Leben leichter machen und trotzdem gefühlt gibt es immer mehr Belastungen und immer mehr Umstände, die unseren Frieden angreifen oder die außen als Unfriede da sind. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Also dieser Vers ist schier ein Kontrastprogramm zu unserem Alltag, oder? Aber es gibt eine Begebenheit in der Bibel, die hat für mich genau diesen Kontrast. Und zwar fährt Jesus einmal mit seinen Jüngern in einem Boot über den See Genezareth und es fängt an zu stürmen. So arg, dass die Wellen über Bord ins Boot schlagen. Ich habe auch da mal ein Bild mitgebracht. Also so ein Schiff in Seenot. Das war jetzt zwar nicht der Fischerkahn von Petrus, aber ist egal. So sieht Seenot aus. Wenn ein Schiff chancenlos einfach diesen Kräften vom Meer ausgeliefert ist. Und die Jünger haben darin Sterbensangst, weil das Schiff war schon so vollgelaufen, dass es drohte, unterzugehen. Die Jünger hatten Sterbensangst in diesen unfriedlichen Umgebungsbedingungen. Und was macht Jesus? Jesus schläft. Kannst du dir vorstellen, hier irgendwo zu schlafen? Also ich bin mal übers Mittelmeer mit einer Fähre, da war so leichter Wellengang, egal, es hat gereicht, dass das ganze Schiff geschaukelt hat und jeder war am Spucken und da sind auch Dinge ein bisschen gerutscht. Da war von Schlafen, da war nicht die Rede, da war nicht dran zu denken von Schlafen. Jesus schläft. Ich persönlich glaube, also ich weiß nicht, ob er richtig geschlafen hat. Vielleicht hat er sich auch nur schlafen gestellt. Ich persönlich glaube, es war eine Provokation an die Jünger. Aber hast du dich schon mal gefragt, wie Jesus so ruhig sein konnte? So ruhig, dass er offensichtlich geschlafen hat? Hast du dich schon mal gefragt, wie kann Jesus schlafen, während andere um ihr Leben fürchten? Ich glaube, es ist ganz einfach. Jesus ist in diese Welt gekommen, um am Kreuz für deine und meine Schuld zu sterben. Und das wusste er noch bevor er hier auf diese Welt kam. Und deshalb wusste er auch, dass sein Tod am Kreuz ist und nicht mitten auf dem See Genezareth. Das heißt, er kannte sein Ende. Und er wusste, das ist es nicht. Es ist wie wenn du einen ganz spannenden Film schaust. Der ist so spannend, dass du an der spannendsten Stelle gar nicht weiterschauen kannst und du spulst zum Schluss vor. Und du siehst, der Held, der so tragisch verunglückt ist, heiratet zum Schluss noch die Prinzessin. Und dann weißt du zwar nicht, wie die Situation genau ausgegangen ist, aber du weißt, Ende ist gut. Also er hat es irgendwie überlebt. Ende ist gut. Und weißt du, vielleicht weißt du in deinem Leben nicht genau, wie deine Situation verlaufen wird, auch wenn wir es gerne oft wissen würden. Aber wenn du an Jesus glaubst und wenn du ihm vertraust, dann weißt du, dass dein Leben in seiner Hand ist. Und das gibt dir Gewissheit. Das kann dir Gewissheit geben. Und diese Gewissheit, die trägt massiv zu dem Frieden bei, zu wissen, mein Leben ist in Gottes Hand. Und ich weiß zwar nicht, wie genau immer die Situation ausgehen, aber ich weiß, wenn er für mich ist, dann kann niemand anderes gegen mich sein. Ich möchte diesen Punkt des Friedens abschließen mit Johannes 14, Vers 27. Da steht, was ich euch zurücklasse, sagt Jesus, ist Frieden. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Ich glaube, unsere Herzen sind einfach oft in Unruhe. Und in diese Unruhe spricht Jesus rein. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, der selbst bei Sturm noch ruhig bleibt. Okay, kommen wir zur dritten Eigenschaft. Die dritte Eigenschaft heißt Freude. In 1. Thessalonicher 5, Vers 16, da steht: Freut euch, was auch immer geschieht. Kennst du so, ups, die Pannenshow? Oder kennst du so Fail-Videos auf YouTube? Schon mal gesehen, wenn irgendjemand vergisst, die Handbremse anzuziehen und das Fahrzeug rollt weg, rückwärts beim Nachbar in den Pool rein? Freut euch, was immer geschieht. Also das erste Level von Freude ist vielleicht so die Schadenfreude. Und da sind wir ganz schnell dabei. Aber ist ja ganz klar, dass Schadenfreude nicht das Ziel ist. Von freut euch, was immer geschieht. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz auf drei Arten von Freude ein. Und die erste ist tatsächlich, ich glaube, so ein gewisser Eigenhumor. Eine gewisse Leichtigkeit, mit sich und auch seinen Mängeln umzugehen. Ich glaube, das macht das Leben tatsächlich leichter. Um ehrlich zu sein, gelingt mir das auch nicht immer, wenn ich wenig Zeit habe und am Haus was fertig machen will und mir fehlt die Maschine oder der Arbeitsgang gelingt nicht, dann lache ich nicht so arg über mich. Knirschen eher die Zähne. Aber hey, mit einer gewissen Leichtigkeit über sich und vielleicht auch seine Mängel lässt sich's ein bisschen leichter leben. Aber das ist ja nicht, was Gott uns geben möchte, sondern was Gott uns geben möchte, ist Lebensfreude, gewirkt durch den Heiligen Geist. Schon mal in Galater 5, Vers 22, da steht, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken möchte. Da steht, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, dann lässt er folgende Frucht in uns wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist will in deinem und in meinem Leben innen drin Freude wachsen lassen. Also wachsende Pflanze, da kannst du Pflanzen zugucken, wie sie wachsen und größer werden. Und genau so soll es bei uns sein. Die Freude, die Gott für dein und mein Leben hat, soll in uns wachsen, soll auch von außen nicht beeinflussbar sein und größer werden. Das ist, was der Heilige Geist für dich hat. Und das dritte Level, Freude auch in Herausforderungen. Wir lesen mal zusammen Jakobus 1, Vers 2. Und da steht, seht es als ganz besonderen Grund zur Freude, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Das klingt auch schräg, oder? Aber hier steht, es ist ein besonderer Grund zur Freude, wenn wir auch mal schwere Dinge durchmachen müssen. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Hey, freu dich, was immer geschieht. Der vierte Punkt ist Dankbarkeit. Dankbarkeit als Eigenschaft. Gerade zwei Verse weiter in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 steht, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankt Gott in jeder Lage. Ja, was soll ich jetzt sagen? Danke für die Kündigung oder was? Ja, wenn du Gott vertraust, ja. Und wenn du das nicht kannst, dann bete doch dankend Gottes Zusagen. Danke Gott, dass du dich um mich kümmerst. Danke, dass du mein Versorger bist. Danke, dass du in deinem Wort sagst, fürchte dich nicht. Danke, dass du in deinem Wort sagst, wenn du für mich bist, kann niemand gegen mich sein. Danke, Jesus. Bei meiner Frau hat jetzt im Mai das Arbeitsverhältnis geendet. Und das war so ein längerer Prozess. Wir wussten das. Die Firma hat geschlossen. Und deshalb hat sie die Belegschaft dann in Teilen, aber sie dann auch zu Ende Mai einfach gekündigt. Und wir haben nicht viel drüber gesprochen, aber wenn ich das mal hier und da jemand gesagt habe, so, ja, meine Frau verliert dann ihren Job, dann, das ist aber traurig, schade. Also in der Tat war es so, es war irgendwann klar, dass die Firma, die schließt, ihrer Belegschaft eine Abfindung bezahlt. Und damit hatten wir jetzt auch nicht gerechnet. Und je näher so die Verhandlungen und der Augenblick kamen, desto mehr wurde so gesprochen über Bausteine, die in der Abfindung dann drin sein sollen. Und in dieser Zeit hat sich auch ergeben, dass jemand auf meine Frau zukam und hat gesagt, hey, ich hätte hier ein Jobangebot, willst du das mal anschauen? Wir hätten Interesse. Und zum Schluss war es jetzt einfach so, meine Frau konnte einfach ohne Übergang, ohne den Besuch auf dem Arbeitsamt in ein neues Arbeitsverhältnis eintreten, inklusive einer kleinen Abfindung, mit der wir nicht gerechnet haben. Man kann sagen, danke für die Kündigung, weil Gottes Wege sind manchmal höher als unsere Sicht. Deshalb, wenn du Gott vertraust und wenn du weißt, auch hier wieder die Gewissheit, dass dein Leben in seiner Hand ist, dann kannst du auch in diesen Umständen danken. Dankt Gott in jeder Lage. Und die letzte Eigenschaft, der letzte Punkt, ist Ehrfurcht vor Gott. In Hebräer 12, Vers 14, da steht, bemüht euch mit ganzer Kraft und Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. In Epheser 5, Vers 10, da steht es noch ein bisschen anders. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und von der Wortwahl her finde ich Titus 1, Vers 8 noch am treffendsten. Er soll sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin auszeichnen. Die Rede ist hier von jemand, der ein Amt oder auch ein höheres Amt in der Gemeinde hat, aber es kann sich keiner davon ausnehmen. Es geht hier um einen reifen Christ. Er soll sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen. Es gibt eine Definition im Brockhaus und da steht, die Ehrfurcht wird als der höchste Grad der Ehrerbietung, das Gefühl der Hingabe an denjenigen, den man höher achtet als sich selbst, sei es eine Person oder eine geistige Macht. Höher achten als sich selbst. Weißt du was, wenn du den Lebensstil der Ehrfurcht vor Gott hast, dann hat sich eine Sache in deinem Leben erledigt. Und das ist Egoismus. Weil Egoismus heißt, ich, meiner, mir, mich. Immer zuerst und an oberster Stelle ich. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen und wenn wir zusammen Mittag gemacht haben, dann war das eigentlich so, es gab so einen Pausenraum und da hat jeder so sein Vesper oder halt so sein Mittagessen gegessen, eher herzhaft. Und wenn dann mal ein Kollege Geburtstag hatte, dann hatte der einen Kuchen mitgebracht und dann hat man einfach nach dem eigentlichen Vesper einfach noch zusammen ein Stück Kuchen und Kaffee getrunken. Aber dieser eine Kollege, gab es mal eine Situation, da hat jemand Geburtstag gehabt, einen Kuchen mitgebracht, es war 12 Uhr, der kam in die Küche rein, hat sich einen Kuchenteller genommen, zwei Stückchen Kuchen auf den Teller und ihn zu sich, vor sich gestellt und hat gesagt, bevor ich zum Schluss leer ausgehe. Ja, Egoisten gucken erstmal, dass sie nicht zu kurz kommen. Aber wenn du dieses Prinzip der Ehrfurcht vor Gott lebst und dir dessen bewusst bist, dann heißt es nicht mehr ich, mein, mir, sondern heißt es du, dein und dir. Du bist mein Herr. Dir will ich dienen. Dein Wille geschehe. In allem sich von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen. Ach, ich glaube, wenn man so Hand aufs Herz macht, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann hören sich diese 5 Eigenschaften verglichen mit unserem Alltag oder verglichen mit der Realität, die hören sich vielleicht ein Stück weit an wie so unerreichbare Ideale. Und die sollen wir anwenden und tun oder in allem, was wir tun. Ich sage dir, du kannst es. Ich kann es. Wir können es. Jo, wir schaffen das. 2. Timotheus 3, Vers 17. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe von Gottes Wort allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch Gottes Wort dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Hier steht, so ist der, der Gott gehört und ihm dient, ausgerüstet und allen Anforderungen gewachsen. Und Gott hilft dir dabei. Schau mal, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, da steht, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch heiliges Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. In der letzten Folie wollte ich es gerade noch mal zusammenfassen. In allem, was du tust, lass dich von der Liebe bestimmen. Lass Friede dein Herz regieren. Hab Freude. Sei dankbar. Und lass dich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten. Ich darf mal einladen, dass wir einfach die Augen schließen. Denn ich möchte abschließen einfach mit 2 Fragen. Wir haben gerade hier in dem vorletzten Vers gehört, so ist der, der Gott gehört und ihm dient, ausgestattet. Vielleicht sind heute Morgen Personen hier, die sagen, ich habe noch nie Jesus in mein Leben eingeladen. Aber vielleicht bist du heute Morgen da und möchtest das tun. Möchtest, dass Jesus, der Gott des Friedens, der Herr deines Lebens wird. Wenn du heute Morgen da bist und es möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, dass du einfach mal ein Händezeichen gibst dem Himmel entgegen und es einfach Gott signalisierst. Lass uns mal einfach zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Sei du der Herr meines Lebens und lass du dein Wesen in mir wachsen. Ich bin jetzt dein Kind, Jesus. gehöre dir. Amen. Und ich möchte noch was fragen. Ich glaube, dass es oft untergeht im Alltag, den Heiligen Geist einzuladen. Aber deshalb möchte ich uns einfach fragen, wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte neu, bewusst und mehr den Heiligen Geist einladen. Der Heilige Geist als Kraft, der hier auf dieser Welt ist und uns im Alltag hilft. Du sagst, ja, ich möchte ihn mehr einladen, um so zu leben. Dann lade ich auch dich ein. Streck dich doch dem Himmel entgegen und gib einfach Jesus ein Zeichen. Hey Jesus, du siehst uns hier, Jesus. Du siehst die Situation, du kennst jedes einzelne Leben. Und Geist Gottes, wir laden dich ein, komm in unser Leben. Komm in unser Leben und sei du Kraft, sei du Tröster und Beistand und hilf, dass wir mit Liebe, Friede, Freude, Dank und Ehrfurcht unser Leben vor dir leben können. Hilf du uns, trag du uns durch, statte du uns aus. Danke, dass du dich nicht bitteln und betteln lässt. So komm, erfülle jedes Herz, erfülle jedes Leben, da wo du eingeladen bist, Geist Gottes. Da komm mit Kraft und mit Macht. Und lass uns Überwinder sein mit diesem übernatürlichen Frieden und mit dieser übernatürlichen Kraft, Gott, die von dir direkt kommt. Danke, dass wir Überwinder sind und dass wir Sieger sind in dir. Du hast die Welt überwunden. Mit dir können wir auch die Welt überwinden. Danke, Geist Gottes. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du uns niemals im Stich und niemals alleine lässt.